bei Seehofen nix. Nix als Bücher, nix als Bücher im Sinn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nix als Bücher. Ich bin Lutz Nagler, der Inhaber der Buchhandlung Kempter, und bei mir sind wie immer meine beiden Mitarbeiterinnen
Monika Egelhaff
und Marianne Kuttleck.
Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, wenn ihr uns regelmäßig hört, weil wir eine öffentliche Buchpräsentation hatten, die wir leider nicht aufnehmen konnten.
Zwei sogar.
Das war technisch schwierig. Deswegen habt ihr uns jetzt eine Zeit lang nicht gehört, wenn ihr uns regelmäßig verfolgt. Aber die Besprechungen, die wir da öffentlich gemacht haben, die findet ihr auf unserer Website. Da könnt ihr gerne mal draufschauen. Und ansonsten haben wir heute wieder drei schöne Bücher ausgesucht. Und wir haben gerade beschlossen, dass wie immer Moni beginnt.
Ja, ich möchte vorstellen das Buch von Paul Lynch, Jenseits der See, erschienen bei Klett-Cotta. Das ist ein Roman, der schon früher erschienen ist, jetzt aber zum ersten Mal auf Deutsch kommt. Es ist ein ganz dünnes Buch, aber ich finde mit sehr, sehr viel Inhalt. Die Geschichte spielt vor der Küste Mexikos und es gibt eigentlich nur zwei Hauptpersonen. Es ist eigentlich so ein, spielt ganz dicht und mit relativ wenig Handlung, finde ich, aber mit sehr viel gedanklichem Inhalt. Die eine Person ist Bolivar, ein einfacher Fischer, ein Dickkopf, aber auch ein Lebemann, der nichts anbrennen lässt. Und dieser Bolivar beschließt eines Tages trotz Sturmwarnung, er möchte trotzdem rausfahren und fischen. Und weil sein Kompagnon, der normal mit ihm fährt, nicht zu erreichen ist, kommt Hector mit. Hector ist fast noch ein Junge, der sich überreden lässt, weil er einfach das Geld braucht. Sie fahren also raus, immer weiter, begegnen noch anderen Fischern, aber Bolivar möchte weiter. Und dann beginnt der Sturm. Der Motor fällt aus, das Funkgerät ist kaputt. Und die beiden sind ausgesetzt den Naturgewalten des Meeres. Und zwar nicht nur einen Tag und nicht nur eine Woche, sondern über viele Wochen. Die beiden Männer sind ganz unterschiedlich. Bolivar ist eher der Praktiker, der immer in seinem Leben auf das Glück hofft, der auch immer darum kämpft, aus dieser misslichen Situation herauszukommen. Und tut es, indem er sich psychisch aufbaut, indem er sich an viele schöne Situationen seines Lebens erinnert. Hector ist ganz anders. Hector ist ein Selbstzweifler, aber auch ein Stoiker. Er hält sich fest an seinem Glauben und er nimmt die Situation an. Sie erzählen sich gegenseitig immer wieder aus ihrem Leben und versuchen so irgendwie die Zeit rumzubringen. Es wird unheimlich fesselnd erzählt, wie sie versuchen, ganz praktisch zu überleben, wie sie an Essen kommen, wie sie an Wasser kommen. Aber das eigentlich Tolle an dem Buch finde ich, wie sie über ihr bisheriges Leben reflektieren, jeder für sich. Sie denken an ihre unerfüllten Träume, an ihre verpassten Gelegenheiten. Und das sind viele Szenen drin, die, finde ich, fast philosophisch sind, wo man auch selber zum Nachdenken kommt. Es ist eine Analyse von, wie ist es, in einem Ausnahmezustand zu sein, in dem es keine Gewissheiten mehr gibt, in dem man nicht weiß, ob man überleben wird. Ich habe überlegt, was der Titel bedeutet, Jenseits der See, weil das ganze Buch spielt ja auf der See. Und also ich könnte mir vorstellen, dass es mit dem tatsächlichen Jenseits was zu tun hat, weil es natürlich auch ein Nachdenken über den Tod ist. Und bevor jetzt meine beiden lieben Kolleginnen über mich herfallen, ich finde, es ist ein ganz, ganz großartiges Buch, das man, finde ich, nicht so schnell vergisst.
Da hast du völlig recht. Das vergisst man nicht so schnell. Aber herfallen stimmt nicht. Also, du hast so gesagt, die sie versuchen, die Zeit rumzubringen, das ist so nett umschrieben. Das ist ja total krass, was da passiert in diesem Buch, weil die haben nichts zu essen und nichts zu trinken und müssen da Fische aus dem Meer holen und essen das roh und trinken Blut und solche Sachen, also von den Fischen. Das ist ja, schon klar. Total krass beschrieben. Also, sagen wir so, mein Schritt zurück. Also, ich fand das Buch, also am Anfang finde ich, das ist ein ganz toller Autor, der ganz toll schreiben kann und der ganz schöne Bilder findet. Also mir ist gleich am Anfang so ein Satz, den habe ich mir notiert, da findet er ein sehr schönes Bild und zwar: Die weißen Plastikstühle in Rosas Café lehnen wie betrunkene Schlafende an ihren Tischen. Also das sind tolle Sätze. Also der kann schreiben. Und die Geschichte ist total krass. Ich weiß nicht, kennt ihr Sebastian Jungers, Der Sturm? Daran musste ich denken. Das ist so, es geht ja praktisch die ersten 40 Seiten. Sie geraten in diesen Sturm. Dieser unmögliche Bolivar wusste ja, dass das passiert und hat gemeint, ist kein Problem und so. Das ist ja ziemlich hallodrig und unsympath eigentlich, fand ich, also die Figur. Und das ist irre beschrieben. Also man hat wirklich das Gefühl, man sitzt mit denen in dem Boot und wird da durchgebeutelt. Also das fand ich von der Beschreibung her ganz irre. Und dann sind die ja wirklich sehr, sehr lange auf diesem Meer.
Ja.
Und dann passiert genau das, was du gesagt hast. Es ist ja mehr ein philosophisches Buch über das Leben an sich oder wie man den Tod, also was man erwarten kann im Leben vielleicht. Und auch der Titel, sie werden ja gerettet, das kann man ja ruhig sagen, oder jedenfalls teilweise. Und dieses Jenseits der See ist ja so ein bisschen das, er kommt ja dann im Paradies an, ne, auf der Insel am Schluss. Also ich glaube, ich musste immer an auch die Namen dieser Personen, ich musste dann immer an die Mythologie denken, dass er so über den Hades fährt und da so in der Richtung hatte ich so das Gefühl.
Okay. Also ich fand es auch richtig gut. Ich fand es nur wahnsinnig hart. Also der Autor ist ganz erbarmungslos mit seinen Lesern. Am Anfang, finde ich, geht's noch. Aber natürlich, je mehr Zeit sie auf dem Wasser verbringen, desto schwieriger wird es auch. Aber er kann schreiben. Der kann schreiben ohne Ende, so wie ihr schon gesagt habt. Er kann tolle Bilder erschaffen. Ich finde, die Geschichte ist sehr konzentriert. Also dadurch, dass es wirklich nur das Meer als Schauplatz erstmal und diese zwei Menschen allein, also nur zu zweit, nichts drumherum. Warum? Das ist so konzentriert und so nackt, diese Geschichte. Und das finde ich richtig gut gemacht. Und spannend natürlich auch im Angesicht des Todes, wie sich die Menschen unterschiedlich verhalten, wie sie unterschiedlich mit solchen Situationen umgehen. Und der Bolivar, der mir am Anfang total unsympathisch war, der mit aber durch seine Art diesen Drang auch hat zu überleben und das auf seine Art natürlich super macht, der wurde mir dann immer sympathischer. Und ich fand es wahnsinnig spannend. Ich war wirklich ganz kurz davor, schon ziemlich am Anfang zurückzublättern und zu schauen, überleben sie überhaupt oder nicht. Ich habe mich zusammengerissen und habe es nicht gemacht. Ich habe es wirklich dann bis zum Schluss gelesen und ich fand es sehr gut, aber auch hart, also von der Geschichte her. Mhm. Aber es ist klar, natürlich, auf dem Meer, auf dem rauen Meer.
Ja, da ist nichts, was man da irgendwie weichzeichnen kann. Das ist wirklich ein Überlebenskampf gewesen, den die beiden. Und der Paul Lynch hat in einem Interview eben auch geschrieben, dass er eben an eine wahre Begebenheit sich erinnert hat, wo er angefangen hat, das Buch zu schreiben, als ein mexikanischer Fischer eben auch viele, viele Monate allein auf
400 Tage.
400 Tage, hast du das auch gelesen?
400 Tage und 10.000 Seemeilen hat er zurückgelegt.
Unglaublich,
das ist der Wahnsinn.
Also, und das, also manche, also gerade eine Szene, als dann ein großer Tanker auftaucht am Horizont, also diese Begebenheit gab es wohl auch für diesen Fischer. Und da stelle ich mir ganz furchtbar vor, wenn man dann da so ein Schiff sieht und denkt, jetzt kommt die Rettung und dann fährt es einfach so vorbei. Krass,
ja. Die Rettung ist so nah und dann ist es
nichts. Genau. Und also, ich gehe nicht mehr so schnell auf ein Schiff.
Ja, nicht auf so ein kleines Schiff.
Ja, genau.
Auf kein Boot.
Genau.
Magst du?
Mag ich, ja. Mhm, ich mag. Ich habe kurzfristig meine Kollegin verärgert, weil ich es über den Haufen geschmissen habe weil ich über ein Buch gestolpert bin, was ich unbedingt jetzt hier heute vorstellen wollte. Und zwar ist es von Henning Sussebach. Das Buch heißt Anna oder was von einem Leben bleibt. Der Autor ist ein preisgekrönter Journalist, der für die Wochenzeitung Die Zeit schreibt Und die Reportagen von ihm sind teilweise auch in Buchform im Rowohlt Verlag erschienen. Und dieses Buch ist sein erster Roman, wobei Roman trifft die Sache eigentlich nicht. Ich finde, es ist mehr Sachbuch als Roman, aber es ist im literarischen Programm bei C.H. Beck erschienen. Also es ist ja als Roman veröffentlicht worden und nicht als Sachbuch. Sussebach erzählt die Geschichte seiner Urgroßmutter. Und das macht er in einer Mischung aus Erzählung, Mutmaßung und historischem Sachbuch. Er selber schreibt im Buch über sein Verfahren und die damit verbundenen Unzulänglichkeiten. Ich habe in ihrem Leben gestöbert wie in einem Antiquariat und Anna konnte sich nicht dagegen wehren. Ich bin in Bereiche vorgedrungen, in denen sie mich kaum hätte sehen wollen und habe ihre Existenz nachträglich mit Etiketten versehen, auf denen stark, eigenwillig und emanzipiert steht. Welches davon hätte ihr gefallen? Welches hätte sie zurückgewiesen? Welches nicht verstanden? Also Sussebach weiß eigentlich so gut wie nichts über seine Urgroßmutter. Es gibt ein paar Fotos, die auch im Buch dann abgedruckt sind. Und anhand dieser Fotos entwirft er dann ein Porträt der Zeit, ein Leben der Menschen in dieser Zeit und eben mutmaßlich, was sie vielleicht gefühlt, gedacht oder wie sie mit diesem Leben umgegangen sind. Und das hat mich von Anfang an total fasziniert. Das ist eigentlich kein außergewöhnliches Leben, sondern es ist mehr ein gewöhnliches Leben einer gewöhnlichen Frau vielleicht, aber es ist doch wieder außergewöhnlich, weil die ganze Geschichte Deutschlands und dieser Familie in der letzten 100 Jahre so erzählt. Also ganz viel, was sich da abgespielt hat. Zum Beispiel ausgehend von einem Foto und dem Datum der Hochzeit erfindet in Anführungsstrichen er das Leben dieser der Urgroßmutter, ihre Gefühle, ihre Gedanken, warum sie wohl geheiratet hat, wie das wohl war in diesem winzigen Dorf, dass sie Zeit ihres Lebens eigentlich so gut wie nie verlassen hat und wie sie dann dieses ganz gewöhnliche Leben meistert. Ich fand das ein irres Buch, es hat mich total fasziniert. Punkt.
Magst du? Also mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Ich fand es sehr kurzweilig, weil die ganzen Einschübe, die er reinbringt, also so Auflistungen, Tagesordnungen.
Das ist auch total interessant.
Genau, ist wahnsinnig interessant. Das sind Zeitdokumente, die er mit reinnimmt und das eine kennt man, das andere nicht. Und das also hat mir richtig gut gefallen. Ich finde auch, dass er seiner Urgroßmutter nie hätte näher kommen können als die Art, wie er es gemacht hat. Also er ist ihr ja nie begegnet in seinem Leben. Ja. Es wird noch erzählt, bei Familienfeiern wird noch ein bisschen was von ihr erzählt, wer sie eben noch mitgekriegt hat. Da gibt es super Anekdoten, die dann erzählt werden. Das ist auch ganz schön.
Aber
es
sind ja eigentlich nur zwei, drei und trotzdem erzählt er ihr ganzes Leben. Also, gibt von diesen paar Anekdoten und von den Fotos entwickelt er dann so ein Bild.
Und ein glaubhaftes.
Ja, genau. Ja. Er beschreibt dann, was er auf dem Foto sieht und daraus schließt er ganz viele Sachen. Das fand ich total irre, wie er das gemacht hat.
Ja. Also, und ich finde, es müsste jede junge Frau heutzutage lesen zum Thema Emanzipation.
Wobei, da sagt er ja, das ist ja praktisch nur hineininterpretiert.
Aber es gibt ja auch Fakten, dass Lehrerinnen mussten ja ledig sein.
Genau.
Telefonistinnen später mussten ledig sein. Das war bei den Männern jetzt nicht der Fall. Darf ich kurz was vorlesen aus einem Leserbrief eines höheren Postbeamten an die Berliner Neueste Nachrichten? Über die Arbeit und die Leistungsfähigkeit weiblicher Beamten lässt sich nicht viel Gutes sagen. Gewissenhaftigkeit, Gründlichkeit und Aufmerksamkeit, diese Grundbedingungen jeder ordentlichen Arbeit und jeder Tätigkeit fehlen bei den Frauen gänzlich. Sie sind nie vollständig bei der Sache, mit der sie beschäftigt sind. Dazu kommt der Mangel an Überlegung und die Unfähigkeit zu intensiver Anstrengung. Aus diesen Gründen können Frauen nur sehr einseitig verwendet werden. Den Ausdruck fand ich auch so wahnsinnig. Ich könnte den ganzen Artikel hier vorlesen. Ich habe mich so geärgert, aber ich bin so froh, in der heutigen Zeit zu leben.
Aber daraus schließt, also was das Tolle ist, daraus schließt sie ja dann, weil sie eben ein Postbüro geleitet hat, dass sie eben anders war und sich da widersetzt hat, diesen Dingen.
Dass sie auch emanzipiert sein musste. Dass
sie emanzipiert sein musste.
Und es geschafft hat in dieser Männerwelt.
Man weiß es nicht. Aber
genau. Sie hat es ja geschafft, das über Jahre, 25 Jahre oder so, diesem Beruf dann auch nachzugehen.
Ja, genau.
Also ich fand es super beeindruckend und eben auch dieses, dass es so zusammenführt, nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa und in der ganzen Welt. Was passiert ist, immer die zeitlichen Abfolgen, das gibt so ein schönes, rundes Gesamtbild.
Stimmt, ja.
Ja.
Ja. Moni.
Ja, ich habe angefangen und habe mir, muss ich gestehen, am Anfang ein bisschen schwer getan, weil ich mir immer überlegt habe, ja, was ist jetzt wirklich fundiert? Also wo hat er was, wo hat er nichts? Was ist Fantasie? Also ich lese nochmal lieber entweder ein Sachbuch oder einen Roman. Aber ich muss sagen, mich hat dann irgendwie die Geschichte so gefesselt und diese Anna so fasziniert, dass ich gemerkt habe, irgendwann habe ich aufgehört, darüber nachzudenken. Und man merkt relativ schnell, wie unglaublich gut und viel er recherchiert hat. Also das merkt man auch an abgedruckten Listen, die in Zeitungen abgedruckt wurden über bestimmte Dinge, über, also er hat hinten auch aufgelistet, ganz am Ende des Buches, wo er sich, mit wem er sich kurz geschlossen hat, alles wirklich gebildete Menschen, sodass man wirklich davon ausgehen kann, dass er jetzt von den Fakten her nichts erfunden hat. Was er erfunden hat, ist wirklich rein das Persönliche dieser Anna. Und das ist eben auch der literarische Teil, sage ich jetzt mal, der Romanteil in diesem. Und das macht er aber, finde ich, so gut, dass es stimmig ist. Also, dass die Fakten eigentlich genau das zeigen, was du auch schon gesagt hast, dass die Anna so hätte sein können. Weil aufgrund des Lebens, das sie geführt hat, das war so außergewöhnlich, obwohl sie eine einfache Frau war, aber was sie alles gemacht hat und geschafft hat und ob es beruflich ist, ob es mit ihren Männern war, das fand ich einfach wahnsinnig faszinierend und ich ziehe echt meinen Hut vor ihr, weil das war mit Sicherheit kein leichtes Leben, aber sie hat sich halt einfach genommen, was sie beschlossen hat, dass sie ein Recht drauf hat und das hat mich wirklich sehr, sehr beschäftigt, mitgenommen und auch vergessen lassen, dass er vieles erfunden hat.
Und er macht das sehr einfühlsam, finde ich. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich so war. Also, dass es nicht total an den Haaren herbeigezogen ist, sondern er macht das auf so eine sanfte, überlegende Art, dass ich glaube, also ich kann mir das super vorstellen.
Aber er erklärt ja immer wieder, was er da macht und warum er das so macht. Und wenn ich noch einen kurzen Satz, also weil du auch gerade gesagt hast, hast ja auch ein Bild von dieser Frau gemacht. Er schreibt hier einmal, wir erschließen uns vergangenen Leben meist in Anlehnung an die Vorstellungen, die wir von der betroffenen Epoche haben. Das bedeutet, wir passen Individuen dem Bild an, das wir uns von damals machen, was dem Einzelnen die Einzigartigkeit nimmt. Frauen aus Annas Zeit kennen wir mehrheitlich als Opfer der Umstände, als Gestalten, die behandelt werden, statt zu handeln, als Begleitpersonal männlicher Helden und Schurken. Also er tut immer wieder in dem Buch auch darauf hinweisen, was er da eigentlich macht er erfindet nicht, sondern er nimmt die Fakten und tut halt mit dem Wissen von heute das beschreiben, was mutmaßlich die Menschen da gedacht haben. Und das ist toll. Also das macht er wirklich toll.
Ja. Und auch, also noch ein letzter Satz von mir. Die Aussage.
Wir sind ja zeitlich nicht gebunden.
Ja, jeder Mensch stirbt zweimal. Also einmal, wenn er wirklich körperlich stirbt. Und einmal, wenn die Erinnerungen an diesen Menschen sterben. Und das hält er hoch, indem er ihr dieses Buch schenkt. Das fand ich richtig schön.
Genau, soll ich da weitermachen? Ja, gelohnt es
zu total.
Gott sei Dank.
Auf alle Fälle. Wir sagen nicht, was wir sonst genommen hätten.
Ja, nee, das machen wir dann mal anders.
Ich stelle jetzt ein ganz lustiges Buch vor. Also ich musste oft laut lachen. Es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und zwar Die Ferien von Weike Wang, erschienen im Kiona Verlag. Ich sag nur kurz zwei Sätze zum Kiona Verlag. Das ist ein kleiner, unabhängiger Verlag mit Sitz in München, den es auch noch nicht so lange gibt. Sie achten sehr auf Nachhaltigkeit. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass die Bücher keinen Schutzumschlag haben. Das finde ich nicht notwendig.
Das finde ich super,
Und das finde ich auch, das liegt auch total schön in der Hand, ohne Schutzumschlag.
Das ist ja bei Kinderbüchern gang und gäbe.
Ich verstehe nicht,
warum die anderen Verlage das nicht endlich auch machen.
Also ich finde auch,
Schutzumschläge sind
überflüssig. Man kann sich sparen, genau. Und sie bringen auch jedes Jahr nur ganz wenig Bücher raus, alle recht handverlesen. Die Ferien gehört jetzt eben in das jetzige Programm. Weike Wang ist eine Autorin, die in China geboren wurde, in Australien, Kanada und den USA groß geworden ist und mittlerweile in New York lebt. Sie hat schon einige Bücher geschrieben. Das ist aber jetzt das erste Buch, das in deutscher Sprache übersetzt wurde. In dem Buch geht es um zwei Personen, und zwar einmal um Keru und Nate. Die beiden, die lernen sich während des Studiums bei einer Halloween-Party kennen. Die Keru stammt aus Südwestchina und wanderte mit ihren Eltern als Kind in die USA ein. Und schon ganz früh war ja klar, dass sie mal ein anderes Leben führen möchte als ihre Eltern. Sie möchte sich nicht alles vom Mund absparen müssen, möchte möglichst viel Geld verdienen und wird Unternehmensberaterin. Der Nate, der kommt aus der amerikanischen Unterschicht, oder könnte man so sagen. Er ist der Erste in seiner Familie auch, der dann das Studieren anfängt und das durchzieht, sich nach oben kämpft. Und es ist eher so ein intuitiver Mensch, finde ich. Der wird aus Leidenschaft, wird er Wissenschaftler und forscht zum Sozialverhalten bei Fruchtfliegen. Die zwei heiraten und für Keru lernt er dann sogar mehr oder weniger Chinesisch, was dann immer noch ganz interessant ist, wenn er auf die Eltern trifft von ihr. Und genau, mittlerweile haben sie sich ein Leben in Manhattan aufgebaut. Immer an ihrer Seite auch der Hirtenhund Matu. Das bedeutet auf Chinesisch Hefebrötchen. Jetzt ist ein Jahr nach der Pandemie und sie planen einen Urlaub. Dafür mieten sie sich ein Cottage in Fußnähe zum Atlantik. Die erste Woche, die verbringen sie noch ganz harmonisch und entspannt zu dritt. Und dann kommen nacheinander jeweils für eine Woche die Elternpaare dazu. Also sie wollten auch nicht beide gleichzeitig, das hätte nicht funktioniert. Sie sind doch sehr unterschiedlich, aber getrennt voneinander meinen sie, das könnte funktionieren. Und jetzt beginnen zwei sehr absurde, komische und auch anstrengende Wochen mit den Eltern bzw. Schwiegereltern, die sehr geprägt sind von den kulturellen Unterschieden und den Vorurteilen, die diese Elternpaare mit sich bringen. Während Kerus Eltern das Haus nicht verlassen wollen, wozu denn auch, ist ja schön zu Hause und sie kochen viel, putzen, schauen Serien und diskutieren ganz viel mit ihrer Tochter über Beruf, Geld und natürlich auch über die gewünschten Enkelkinder. Und das ist einerseits und andererseits sind Nates Eltern ganz anders. Die sind das genaue Gegenteil, besonders seine Mutter. Die hat ihren Aufenthalt schon von vorne bis hinten geplant und alles muss Punkt für Punkt abgearbeitet werden. Und so unauffällig, wie sich Kerus Eltern in der Öffentlichkeit verhalten, so laut und so präsent ist eben die Mutter von Nate. Und genau, auch wenn sich die zwei Paare nicht begegnen, merkt man doch, wie da zwei Kulturen und zwei Welten aufeinander prallen, zwei ganz unterschiedliche. Ich würde einmal eine Szene vorlesen, die ich so lustig fand. Also ich könnte das ganze Buch vorlesen, weil ich das, ich fand, das ist so ein toller Humor. Kerus Eltern sind eben gerade in der Woche da und sie schauen zusammen Fernsehen. Am Tag, als eine Asiatin von einem Fremden in der U-Bahn vor einen fahrenden Zug gestoßen wurde und starb, hatte Kerus Mutter ihre Tochter so lange angerufen, bis die endlich rangegangen war. Keru solle die U-Bahn fortan boykottieren, worauf Keru einwandte, dass ihr dies unmöglich sei. Ihr Büro liege zu weit von ihrem Apartment entfernt. »Dann sorg dafür, dass du Nate immer dabei hast«, erwiderte ihre Mutter. »Wie? In meiner Tasche? Nein, er soll hinter dir stehen oder vor dir. Nate muss arbeiten. Aber er wird nicht vor einen Zug gestoßen«, erklärte ihre Mutter. »Du hast ihn doch aus gutem Grund geheiratet. Nutze ihn als Schutzschild.« Nate hätte nichts dagegen gehabt, aber jetzt musste er erst mal den schwierigen Spagat vollziehen, im Gespräch mit seinen Schwiegereltern Partei für seine Frau zu ergreifen und sie gleichzeitig für sich selbst einstehen zu lassen. Er blieb wohl besser neutral.« Und genau, da merkt man schon, dass es schwierig ist im Umgang miteinander, mit den jeweiligen Kulturen eben. Und das ist der erste Teil des Buches. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil. Und zwar spielt er 5 Jahre später, da planen sie wieder einen Urlaub, einen gemeinsamen, sind mittlerweile etwas besseren belehrt und fahren nur zu dritt. Das ist zumindest der Plan. Und dann treffen sie aber bei diesem Urlaub wieder auf unmögliche Menschen zum Teil, mit denen sie nicht gerechnet haben. Und die Beziehung wird abermals auf die Probe gestellt. Also ich fand das so schön, das Buch. Also ich fand es, ich habe es nicht erwartet. Das war für mich so ein kleines Highlight, so ein kleines Juwel. Ich fand es eben lustig, aber auch tiefgründig. Also dass keiner wirklich aus seiner Haut so richtig raus kann, auch wenn es einem bewusst ist. Dass also Erziehung und Kultur, die spielen so eine große Rolle, dass man da manchmal gar nicht aus seinen Zwängen raus kann. Also hat mir richtig gut gefallen.
Obwohl die Eltern aus verschiedenen Schichten und Kulturen kommen, sind sie sich in einem einig, die müssen Kinder kriegen.
Genau.
Die Kinder müssen Kinder kriegen.
Das
Allerwichtigste. Ja. Also das ist ja auch ja.
Das ist die einzige Schnittstelle,
das ist die einzige Überschneidung,
oder?
Die die eigentlich ja. haben. Ja, das fand ich auch irre.
Ja, also ich habe auch gelacht, aber ich habe nicht nur gelacht, weil ich finde, es sind auch ganz viele ernste Themen angeschnitten. Und wie sehr einen einfach die Kultur prägt, aus der man kommt. Und wie dann halt, also die beiden Hauptpersonen sind ja auch zum Beispiel, sie sind überzeugt, sie möchten keine Kinder haben. Sie haben ihren Hund und sie sind glücklich und sie wollen auch so leben, wie sie leben. Und im Lauf dieses Buches wird das halt auch immer mehr von den beiden angezweifelt. Also sie zweifeln immer mehr an ihrem eigenen Leben und wie es weitergehen soll und war das die richtige Entscheidung oder sollten wir nicht vielleicht doch schauen, ob wir Kinder kriegen. Und das zeigt halt auch, wie, ja, dass halt, dass man, dass es in Ferien passieren kann, wo man ein bisschen Ruhe hat, dass man anfängt nachzudenken über sein Leben. Und ich glaube, das kennt vielleicht jeder von seinen eigenen Ferien, dass man dann plötzlich so ins Grübeln gerät und nachdenkt. Und so geht's den beiden eben auch. Und das am Anfang waren die einfach ein eingeschworenes Team und dann zeigen sich immer mehr die Brüche in dieser Beziehung, die sie beide haben. Und das finde ich, das ist der ernstere Teil. Und auch wie heißt die Frau?
Die Keru,
die, wo man plötzlich merkt, wie sehr sie einfach noch zu kämpfen hat mit ihrer Herkunft und wie sehr sie dann sich dann doch nicht als voll akzeptiert empfindet, was vollkommener Quatsch ist. Sie ist ja beruflich etabliert und verdient eigentlich das Hauptgeld in der Familie. Aber wie sowas dann ins Wanken gerät. Und das beschreibt sie, finde ich, also wahrscheinlich hat sie auch eigene Erfahrungen gemacht, die Autorin, finde ich sehr, sehr gut. Und das ist der ernste Teil. Aber die skurrilen Situationen, finde ich, die sind auch, die lockern das unheimlich auf. Und man fängt immer wieder an zu grinsen, wenn dann die nächste Situation wieder kommt.
Ja, das hat viele so genauso skurrile Situationen, wo man sich denkt, ah,
furchtbar,
jetzt kommt noch mal was. Und, ja. aber so richtig gut und lustig. Und ja, und eigentlich auch die Eltern, die ja meinen, keine Vorurteile zu haben.
Ja, die sind ja voller Vorurteile.
Genau. Die versuchen, möglichst harmonisch alles irgendwie über die Bühne zu kriegen. Aber es steckt dann doch irgendwo in ihnen drin.
Ich fand's auch sehr lustig, also ich habe mich super amüsiert und du hast völlig recht, es ist viel tiefgründiger, weil es ja ganz viel um diese unterschiedlichen Kulturen geht. Ich habe das ja als E-Book gelesen und deswegen habe ich erst am Schluss das Foto der Autorin auf der letzten Seite gesehen, was man im Buch, ja vielleicht, wenn man das Buch in der Hand hat, schon eher sieht. Und ich finde, sieht ja aus, also genauso habe ich mir die Hauptperson vorgestellt.
Genau.
Ich weiß nicht, also es ist ja, deswegen, weil du vorher gesagt hast, sie hat da sicher Erfahrungen.
Ja.
Also ich glaube auch, dass sie da schon... behaupte ich jetzt einfach mal, da schon auch viel von ihren eigenen Erfahrungen verarbeitet hat. Also man, geht ja auch ganz viel um Amerika und um die, wie die Amerikaner leben und wie auch dieses Unterschied diese unterschiedlichen Kulturen miteinander klarkommen. Also das ist ja alles nicht so einfach. Und am besten hat mir gefallen der Satz, also sie, Kiro, übernimmt die den Studienkredit ihres Mannes und zahlt den. Und das dann darüber, dann fragt sie ihn ja, warum er denn diese Schulden hatte. Und dann sagt halt er, jeder hat Schulden. Dieses Land wird mit Schulden betrieben. Vergebung wird kommen. Also das ist echt super. Also man hat das Gefühl, es sind viele Klischees auch über Asiaten in dem Buch.
Aber auch Amerikaner.
Auch über die Amerikaner, ja. Aber ja, jedes Klischee hat halt irgendwo auch was Wahres. Und also eine super Unterhaltung. Und man denkt, kommt er ins Nachdenken. Und das ist völlig recht, die Beziehung der beiden. Also sie werden ja durch ihre Eltern und auch durch dieses andere Paar, was sie dann da treffen, schon nochmal damit reflektiert, was sie eigentlich tun und ob das eigentlich so alles noch so ist, wie es hätte sein sollen.
Aber sehr kurzweilig, ne?
Ja, wirklich, ja, super.
So ein richtig, ja, schönes Ferienbuch.
Genau. Und wenn schon jemand nicht seine Familie zur Ferien mit einlädt, also solche Leute, wie dann da in der Nachbarschaft einziehen, ich glaube, das
kennt jeder
in seinem Urlaub, dass man eigentlich mit denen gar nichts zu tun haben will und die einfach so übergriffig sind und sich in einladen, alles einmischen. sodass man halt wieder nicht seine Ruhe hat.
Ja. Genau, und mit dem Buch sind wir dann auch am Ende unserer, diesmaligen Empfehlungen. wir hoffen, es war für jeden von euch was dabei. Und mit dem Titel wünschen wir euch schöne Ferien. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Und nette Nachbarn.
Ja. Nix. Nix als Bücher. Nix als Bücher im Sinn.